Feinfühlig, der Podcast zu digitaler Kulturforschung. Ein Institutskolloquium für die Ohren.
Also die Wahrheit ist ja, dass ich ein ganz großer Popkultur-Junkie bin.
Im Gespräch mit Dr. Fatma Sagia über visuelle Kultur im digitalen Raum.
Sage ich, ich nehme nichts als gegeben an, quasi abgelehnt, den Islambauern zu erklären.
Grüezi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Gisela Zimmermann und ich freue mich heute mit dir, liebe Fatma, schön, dass du da bist, über deine Forschung im digitalen Raum zu sprechen. Magst du dich bitte kurz selbst vorstellen?
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin Fatma Sagir. Ich bin Postdoc-Forscherin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Mein Forschungsgebiet ist die digitale Kulturforschung. Und mein derzeitiges Forschungsprojekt sind muslimische Frauen in der digitalen Kultur. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem Bloggerinnen, Influencerinnen, Aktivistinnen zu den Themen Mode, aber auch alle Themen drumherum. Das heißt Themen der Selbstorganisation, Humor, Unterhaltung, Identität, Körperbewusstsein und auch Stichwort Empowerment oder auch Selbstverwirklichung und Selbsthilfe.
Das war das Zeichen für unser erstes podcastmäßiges Spiel. Liebe Fatma, ich bitte dich, ergänze folgende Sätze, ohne lange zu überlegen. Ein wichtiges Werk während deinem Studium war
Edward Said, Orientalism. Texte von Bausinger, von Lindner und anderen Kulturwissenschaftlern, die ich jetzt nicht im Kopf habe, Stuart Hall noch.
Ich arbeite am liebsten.
Ja, Punkt. Ich arbeite am liebsten. Ich arbeite am liebsten selbstständig, frei, unabhängig und wenn ich anfange zu arbeiten, sage ich, ich nehme nichts als gegeben an. Ich nehme auch nicht ein Theorem oder einen analytischen Zugang als komplett gegeben an. Ich gucke mir das alles an.
Ein besonderes Erlebnis im Feld war?
Ein besonderes Erlebnis. Ein negatives war, dass mir eine Frau gesagt hat, ich könnte sie nicht fotografieren auf einer Modemesse, weil ihr Mann ihr das nicht erlaube. Das habe ich einfach so zur Kenntnis genommen, um sie dann später vor der internationalen Weltpresse fotografiert zu sehen als Designerin.
Jetzt mit den Stichworten Modemesse und Modedesignerin sind wir eigentlich schon inmitten von deinem Feld angekommen. Und da würde mich interessieren, wie bist du auf dein Feld gekommen, auf deine Fragestellung und wie lange forschst du schon in deinem Feld?
Also ich forsche seit 2017 dazu und begonnen habe ich in der Kulturforschung vor allem mit der Modeforschung, also im Hinblick auf die Modebloggerinnen, den muslimischen und ganz bevor ich zu Instagram gewechselt bin sozusagen, habe ich zunächst einmal Social Media YouTube Kanäle untersucht und dort habe ich mich so sehr mikroperspektivisch auf wenige Bloggerinnen konzentriert und am Ende nur auf eine einzige. Also ich habe eine Mischung aus explorativer Forschung und dann sehr mikroperspektivischer, akteurszentrierter Forschung gehabt. Und in Social Media gucke ich mir ebenfalls Bloggerinnen auf Instagram an. Das ist ja eine visuelle Kulturforschung, die Entwicklungen beobachtet, auch besonders im Hinblick auf die Wechselwirkung von der Smartphone-Technologie, die ja ganz stark eben überhaupt mit den digitalen kulturellen Praktiken eng zusammenhängt.
Und was fasziniert dich denn am meisten an deinen Bloggerinnen? Und anders oder anders gefragt, wie bist du eigentlich auf dein Thema gekommen, auf deine Akteurinnen? Wie hast du die in den Tiefen des Internets eigentlich überhaupt gefunden?
Also die Wahrheit ist ja, dass ich ein ganz großer Popkultur-Junkie bin. Aber ich glaube, ich bin einfach ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und Neugier ist immer meines Erachtens die erste Voraussetzung, um eine gute Wissenschaftlerin zu sein. Und ich bin ja, ich habe auch lange als Journalistin gearbeitet. Also Medien sind immer mein Thema gewesen. Und da ich selber auch eine muslimische Frau bin, sind mir auch Themen vertraut, die sich eben mit Identität und Zugehörigkeit befassen. Zu Beginn, als YouTube noch nicht ein kompletter Marketingpool war, war das ein Platz, sowas wie ein Feld oder ein Raum, in dem wirklich ganz viel experimentiert wurde. Und dort erfuhr man so viel über alltagskulturelle Praktiken von Menschen, denen man entweder selbst so im Alltag nicht begegnet, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch durch die unterschiedlichen geografischen Räume. Und das hat einfach diese Plattform damals so komplett nivelliert auf eine gewisse Art und Weise. Es war so, dass man so in dem sogenannten Rabbit Hole verschwand, wenn man, sagen wir mal, angucken wollte, Tanzvideos oder so etwas, also etwas Unterhaltsames, kam es schon mal so, dass man dann irgendwo bei australisch-muslimischen Praktiken und Hochzeitsritualen landete. Und total faszinierend fand ich, wie Menschen dort in einer quasi ja mühelosen Eleganz, möchte ich schon fast sagen, all diese Dinge, die wir vielleicht als Bricolage oder so bezeichnen würden, zusammenbrachten. Also ein gutes Beispiel ist, wie ich dann zu diesen Bloggerinnen gekommen bin, ist tatsächlich über irgendwelche Hochzeitsvideos von Musliminnen und Muslimen in westlichen Ländern, die das dann entsprechend der westlichen Traditionen des entsprechenden Landes, sagen wir mal in den USA, in einem großen Fünf-Sterne-Hotel feierten. Und das Ganze war gefilmt wie ein Filmtrailer zu einem romantischen Film. Und ich war irgendwie fassungslos darüber. Auch so die überbordende Darstellung von Luxus. Naja, jedenfalls, was mich auch also jetzt noch dazu interessiert hat, ich habe mich sehr stark damit beschäftigt, also noch bevor das irgendwelche Modethemen waren, habe ich mich mit der Frage der Sichtbarkeit befasst. Ich bin jeden Morgen zur Arbeit gefahren und musste immer an einer Ampel halten. Und diese Ampel war direkt am Haus der Lokalzeitung, dieser Regionalzeitung hier. Und dort gab es eine Werbung. Und ich habe mich quasi jeden Tag über diese Werbung geärgert. Sie war harmlos in Anführungsstrichen. Diese Werbung zeigte ein blondes Kind und machte Werbung für die Zeitung und die Region. Und warum habe ich mich darüber so aufgeregt? Weil ich mich gefragt habe, warum da immer ein blondes Kind, warum ein blondes Kind da abfotografiert ist. Und als ich dann um die Ecke bog, war auf der Straßenbahn Woche, Antirassismuswoche, und da waren lauter braune und schwarze Menschen abgebildet. Und diese Dissonanz hat mich so geärgert, dass ich oft darüber nachgedacht habe, was eigentlich ihre mediale Repräsentation bedeutet und dass sie unbedingt die Vielfalt in der Gesellschaft abbilden muss und dass auch Rassismus natürlich nicht das Problem von schwarzen Menschen ist. Jedenfalls diese Kombination, die Sichtbarkeit in der Gesellschaft, Repräsentation in den Medien, die Frage der Teilhabe im Zuge auch von muslimischer, in Anführungsstrichen, Migration, Arbeitsmigration und den späteren Generationen in westliche Länder, das hat mich schon beschäftigt und ich habe mich gefragt, wie setzen sich eigentlich junge Menschen damit auseinander, die nicht aus meiner Generation sind? Und wie machen die das abseits von politischen Diskursen? Also ich meine, du weißt ja, dass ja fast immer über den Islam und Muslime nach dem 11. September wurde es immer problematisierend besprochen. Also die Muslime und der Islam kamen eher als Problemkinder sozusagen vor. Das drang auch in die Forschung so ein, sodass fast nur noch Extremismusforschung gefördert wurde. Dort entwickelte sich dann sowas wie so eine Monokultur, möchte ich mal sagen, in der Darstellung von Muslimen. Und ich habe mich immer gefragt, wie sehr das in Wechselwirkung zur Selbstwahrnehmung von Muslimen gestanden hat. Und
Wie äußert sich denn diese wahre Selbstwahrnehmung in Bezug auf den 11. September bei deinen YouTube-Videos?
der 11. September und wie Muslime dann in der Folge behandelt wurden und wie sie dargestellt wurden, ist ein entscheidendes Kriterium, vor allem auch für die jungen Frauen, die dann, weil sie eben in den in den Medien negativ porträtiert wurden oder in der Negation sichtbar waren, als Terroristen, als Personen, die nicht dazugehören, integrationsunwillig, Frauen, die unterdrückt oder verfolgt werden, als unterdrückerische Religion, als eine rückständige Tradition, als frauenfeindlich, homophob, all diese Dinge gewaltaffin. Und diese jungen Frauen und auch Männer, aber vor allem Frauen, haben dann einen Weg gesucht, andere Selbstdarstellungen und Sichtbarkeiten herzustellen. Also diese YouTuberinnen haben das quasi abgelehnt, den Islam dauernd zu erklären, als erstes. Zweitens wollten sie ihn auch nicht mehr verteidigen. Und drittens haben sie gesagt, dass sie Musliminnen sind, aber dass es auch noch andere Aspekte ihrer Identität gibt. Und das kann man sehr gut eben über die Jahre anhand der Entwicklung einer einzelnen Bloggerin, wie ich es eben getan habe, sehr gut beobachten, fallbeispielhaft. Man kann es natürlich auch noch mal ein bisschen weiter gestreut angucken, was ich auch getan habe. Ich habe hier explorativ sicher 200 Blogs mir angeguckt. YouTube-Accounts, vor allem aber Instagram-Accounts.
Dann bist du eigentlich über deine YouTuberin zu Instagram gekommen, zur Instagram-Forschung gekommen.
Also das heißt, so arbeite ich immer, wenn etwas sich im Feld verdichtet und das konnte man ja sehr gut dann beobachten, wohin bewegte sich meine Akteurin? Die bewegte sich Richtung Instagram, weil eben alle aus dieser Peer-Group, Muslimin oder Nicht-Muslimin, auch sich alle Richtung Instagram bewegten. Und der bin ich dann immer gefolgt. Also das ist ja mein Feld. Ich sitze zwar an meinem Computer, denn die ersten 2 Jahre habe ich, glaube ich, Desktop-Forschung gemacht und nicht über das Smartphone. Das ist nochmal ein entscheidender Unterschied. Aber vor allem für die ruhige Nachvollziehbarkeit der einzelnen Praktiken und dieser Entwicklung meiner Bloggerin, meiner Akteurinnen, war das sehr, sehr sinnvoll und sehr fruchtbar. Und so konnte ich auch sehr gut Vernetzungen erkennen, Tendenzen erkennen, Trends nachverfolgen, andere Phänomene neu entdecken. Und ab 2019, also 2 Jahre nach Beginn meiner Forschung, habe ich dann angefangen, auch über das Smartphone zu forschen, was nochmal eine ganz andere Forschungsperspektive ermöglicht durch die Smartphone-Technologie und die Algorithmen, die dann für meine Forschung auf meinem Smartphone für dieses Modell verwendet worden sind. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Kannst du dazu noch etwas mehr ausführen? Also wie hast du am Desktop geforscht und wie unterscheidet sich das jetzt von deiner Forschung über das Smartphone, mit dem Smartphone so quasi?
Also der Unterschied ist vielleicht, dass bei dieser Desktop-Forschung viel stärker die teilnehmende Beobachtung wenig teilnehmend ist. Ja? Jemand, ich weiß es nicht mehr, ob die Sarah Pink das war, die das als Lurking Ethnography beschrieben hat. Also das ist ein sehr schönes Bild. Nicht ganz zutreffend, aber das nähert sich schon dem, was wir da tun. Also diese Desktop-Forschung, wie ich sie nenne, ist in seinem Zugang ist sie sehr stark, dass sie der Struktur des Internets entspricht. Ach, jetzt fallen mir die zwei Forscher nicht ein, die in den 90er Jahren das Internet quasi und digitale Medien und digitale Kultur als Rhizom-Kultur beschrieben haben. Also die Rhizome in der Natur, die es ja gibt, die quasi wie so Wurzelgewächs sich ganz nah über die Erdoberfläche verbreiten und sie so überdecken, also in einem ganz großen Geflecht und überhaupt nicht linear. Und auch da bin ich tatsächlich meinem Medium gefolgt und habe geguckt, wohin führt mich die Desktop-Forschung, nämlich zu so einer sehr vernetzten Forschung, die mir ständig neue Türen und wenn wir im Bild dieses Wurzelgewächses bleiben wollen, immer neue Äderchen und Verästelungen angeboten hat. Man kann sich da ja verlieren, muss man aber nicht. Dass man das eigentlich einfach als das akzeptiert, das ist ein Forschungsergebnis zu sagen, das ist mein Feld und das ist so verzweigt. Das nehme ich so an und ich habe das jetzt für mich so entdeckt. Ja, ich spreche jetzt vor allem über Instagram. Andere Social Media Plattformen haben noch andere Strukturen. Und das zu akzeptieren ist wichtig. Und dann bei der Desktop-Forschung, jetzt mal ganz praktisch und anschaulich, gibt es ja immer bei Instagram so diese Lupe und dieses Suchfeld. Und da habe ich immer nach Hashtags geforscht. Und die Hashtag-Forschung ist im Grunde genommen das, was wir ja in ganz klassischen Bibliotheken vielleicht gemacht haben, nach Schlagworten suchen. Und dort hilft es einfach sehr vernetzt zu denken. Wir sind ja in einem ganz neuen Feld, wo wir, während sich das Feld entwickelt, müssen wir als Forscherinnen und Forscher unsere Methodik mitentwickeln, die müssen wir ständig anpassen und wir müssen diese Besonderheit des zeitlich Vergänglichen im Internet, weil sich das ja immer fluide bewegt, das müssen wir akzeptieren und mitgehen. Und ich glaube, dass es die allergrößte Herausforderung ist für diese Art der Forschung, also der Forschungspraxis auch, dass sie eine unglaubliche Flexibilität einerseits, aber auch eine starke Verortung erfordert, also im Hinblick auf den Sachkenntnisstand, den man wirklich als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler haben muss.
Und wie unterscheidet sich das jetzt vom Forschen auf dem Smartphone?
Vielleicht nochmal so abschließend, es ist natürlich ein sehr ruhigeres Forschen, wenn man auf dem Desktop forscht, weil dort, das ist eher so das explorative Forschen gewesen, manchmal so mit Tiefenbohrungen, da habe ich mir oft irgendwelche Debatten angeguckt, durchgelesen, mich auch mit bestimmten Trends vertraut gemacht und mit Bewegungen, die es dann gibt in dieser Digitalkulturforschung, und habe mir erstmal einen Überblick verschafft, wen gibt es, wer ist das alles, wer sind die? Einmal erstmal so, um das Feld abzugrenzen auch und zu erkennen überhaupt. Und man kann viel mehr dabei nachdenken und viel mehr sich, ich habe mir immer Feldnotizen gemacht über diesen Tag, den ich da am Desktop verbracht habe. Viele Screenshots, dann Möglichkeiten, auch wichtige Videos runterzuladen und so weiter. Also ich habe zu meinem Schwerpunkt-Sample, sage ich mal, zu der Bloggerin, zu der ich geforscht habe, habe ich noch gleichzeitig immer explorativ geforscht, um sie verorten zu können auch. Und habe mir da Notizen gemacht und beim auf dem Desktop forschen, das ist ja sehr stark beobachten, nachdenken, notieren, Phänomene ausfindig machen, Sinnzusammenhänge und Fragen, also wirklich einzelne Fragen zu spezifischen Phänomenen ausarbeiten. So bin ich vorgegangen. Zum Beispiel bin ich, also bevor ich dann eine Frage mit dem Smartphone beantworte, zum Beispiel bin ich dazu wirklich an einer sehr interessanten Beobachtung dann gekommen. Auch weil ich mir gesagt habe, ich mache hier ja etwas, um zu gucken, welchen Beitrag leistet eigentlich Popkultur für diese Identitätsfindung oder auch für die Exploration von Identität. Damit bin ich ja so ein bisschen losgegangen. Und dann, als ich mir die Frauen angeguckt habe, das muss ich sagen, ich habe mir immer muslimische Frauen, die einem islamischen Bekleidung folgen, also meistens eine Kopfbedeckung tragen, habe ich mir angeguckt. Und dort bin ich halt schon mal erstens zu meinem ersten Ergebnis gekommen, und zweitens gleichzeitig auch zu so einer Verdichtung, die dann eine eigene, ja, Analyse erfordert hat. Nämlich eben diese Diskrepanz zwischen dem krassen Schminken, Posen, den gesamten weiblichen Körper in den öffentlichen Raum bringen und gleichzeitig dieses Symbol des Zurückgenommenseins, des Ideals einer islamischen Frau nach eben orthodoxen Vorstellungen oder auch allgemeinen Vorstellungen. Ich will da jetzt nicht in die Theologie eindringen, sondern das ist so die allgemeine Vorstellung von Nicht-Muslimen und Muslimen zugleich. Und dort haben diese Frauen durch diese Körper- und Bekleidungspraktiken so eine Dissonanz hergestellt, die sie dann eben durch das Posen so extrem verstärkt haben, also eine unglaubliche Irritation hervorgerufen. Und dort habe ich angesetzt und von da ausgehend habe ich geforscht.
Und wie bist du dann genau vorgegangen?
Über das Smartphone habe ich so geforscht, dass ich natürlich auch nach Hashtags geguckt habe. Und dann fing aber so sehr stark diese Tiefenbohrung an. Ich habe ja neben dem Visuellen habe ich immer geguckt, in welchem Set-Design sind die eigentlich. Also wie ist das Foto eingebettet, wie ist das Video eingebettet, welche Captions, also Untertitel oder Titel gibt es dazu, welche Hashtags werden verwendet, welche Kommentare kann ich dort lesen, welche Diskurse kann ich aus diesen Kommentaren ableiten. Und ich habe mir sogar angeguckt, wie sehen die Avatare aus, wie sind die Accountnamen und den Followern eben. Also ich bin eben auch auf diese Meta-Ebene, Metatext-Ebene gegangen und ich habe mir auch die Sprache angeguckt. Also ich habe all diese verschiedenen Ebenen, auch Methoden, die diese verschiedenen Zugänge erfordern, habe ich dann auch zugelassen. Also ich habe zum Beispiel, wenn es in einem Video Musik gab, habe ich auch das mit untersucht, weil das auch das Gesamtbild ergibt und abrundet. Und bei dem Smartphone, da kommt nämlich jetzt nämlich die große Frage des Forschers, der Forscherin im digitalen Feld. Denn Smartphone-Technologie und Social Media, das ist ja in Abgrenzung zu traditionellen Medien, also der entscheidende Unterschied ist nicht nur die Geschwindigkeit, die ja immer betont wird, nein, es ist, dass es sozusagen responsive ist. Interaktiv können wir sagen und einmal alle Akteure in gewisser Weise auch immer Content Creator sind, also die stellen auch alle Inhalte her. Und wenn man das weiterdenkt, sind sie auch Teil eines Wertschöpfungskreislaufes. Wertschöpfung passt auch, weil es werden typisch ganz viele neue Worte auch für diese Community, eben Internet-Community immer wieder geschaffen.
Mit deinen Accounts bist du ja selbst auch Teil dieser Internet-Community. Das trifft also auch auf dich zu, dass du neue Inhalte generierst. Wie gehst du damit um?
Ja, und da ist es nämlich so, dass ich für mich ein paar Kriterien entwickelt habe, wie ich als Wissenschaftlerin in der Wissenschaftskommunikation auf meinem Wissenschaftskanal auf Instagram agieren möchte. Dort beobachte ich ja weiterhin einzelne Kanäle und ich folge auch weiterhin meiner Bloggerin. Das ist übrigens die britische Muslimin Dina Turkia, also Dina Tokyo. Sie gilt als die bekannteste muslimische Modebloggerin, also was man so ganz gut sehen kann, ich folge fast 1000 Accounts, das sagt überhaupt gar nichts.
Wie kriegt man da den Überblick?
Genau, das sagt ja überhaupt gar nichts über mich als Forscherin aus, ob ich jetzt deren Meinung teile oder nicht. Ne, das ist ganz wichtig, darüber kann man ja auch über Privataccounts auch nochmal nachdenken, wie die sind. Das ist so, dass ich diese Plattform auch wie ein Archiv nutze. Das hat ja auch eine Archivfunktion, man kann einzelne Postings sich immer im Archiv speichern, das ist sehr wichtig. Ich bemühe mich, je nachdem, wie die Zeit es hergibt, etwa einmal in der Woche sowas wie ein Popculture Roundup zu machen. Das heißt, ich schreibe dann etwas unterhaltsam zu Themen, indem ich entweder auf Filme, Musik, Texte oder auch Accounts von muslimischen Frauen oder anderen Frauen Hinweise auf verschiedene aktuelle Themen hin. Also ich denke, es gibt so einige Herausforderungen, die man in diesem Forschungsfeld hat und auch die Forschungspraktiken. Einmal eben dieses sehr fluide, dass das, was wir jetzt heute erforschen, morgen plötzlich der Beleg weg sein kann, weil zum Beispiel ist mir passiert, aber ich war so klug und hatte das schon gesichert, weil ich ja schon wusste, dass das passieren würde. In meiner Forschung zu Popsängerinnen und quasi der Misogynie, der sie begegnen, habe ich ja eine Fallstudie zu Taylor Swift, dem Popstar, dem US-amerikanischen Popstar gemacht. Und während ich eben so forschte, passierte so, dass am nächsten Tag sie alle ihre Social-Media-Accounts geleert hatte. Also ich öffnete den Rechner, ging da so rein und schwupps war alles verschwunden. Und ich habe wirklich drei Kreuze gemacht, dass ich so klug war und so vorausschauend und mir dort die entsprechenden Videos runtergeladen hatte, die entsprechenden Fotos und Debatten schon über Screenshot gespeichert hatte. Also an diesen Aussagen merkt man einmal, dass das auch schief gehen kann. Ja, es ist mir auch schon passiert, dass plötzlich etwas nicht mehr da war und ich wirklich durch Grabungsarbeiten im Internet dann noch irgendwelche Screenshots gefunden habe. Das besteht und das muss, finde ich, immer auch transparent gemacht werden, wenn wir dann unsere Ergebnisse verschriftlichen, sodass ganz klar ist, das ist nicht wie das Buch in der Bibliothek, das ich 50 Mal ausleihen kann. Und es ist auch nicht das Interview, das ich dann transkribiert habe und immer wieder lesen oder anhören kann, sondern das kann verschwinden, denn, dann kommen wir nämlich zu der anderen Herausforderung, die Datenmengen, die unfassbaren Datenmengen, die es gibt, ja, von denen man komplett überspült und weggeblasen werden kann. Das eben, wenn es da so und so viele Accounts gibt, denen ich folge, dann untersuche ich nicht alle Accounts natürlich. Ich folge denen auch, weil ich ja auch in der Lehre tätig bin und auch, weil ich gerne beobachte, was gibt das eigentlich alles. Und wenn ich irgendwo einen Artikel schreibe oder in mein Buch schreibe, Muslime haben sich selbst organisiert und kümmern sich um psychologische Hilfe, sprechen Tabuthemen an wie Suizid, Zwangsverheiratung und so weiter, dann möchte ich gerne Belege dafür auch liefern können. Dann möchte ich gerne sagen, Organisation XY, Account so und so macht das. Und deshalb benutze ich das auch immer wie ein Archiv. Aber weil ich jetzt auf ein bestimmtes Thema mich fokussiere, gucke ich mir eben nur diese Accounts an, muss ich sagen. Und weil ich mittlerweile auch relativ erfahren bin und ja auch bestimmte Fragen habe, nach denen ich forsche, kann es natürlich auch manchmal sein, dass ich Dinge übersehe. Das ist nämlich ganz klar, dass das bei dieser Datenmenge und bei dieser Menge an Accounts, die ja plötzlich irgendwie nach 2016, 17 aus dem Boden geschossen sind, passieren. Bisher fand ich das noch nie schlimm, denn das Interessante eben auch in diesem Feld ist, wie reproduzierend es dauernd ist. Ne? Das ist ja auch ein Medium eben. Und das muss man eben alles mit berücksichtigen. Und über das Smartphone eben ist dieses, dass ich mir immer überlege, erstmal was speichere ich und mit welchen dieser Akteurinnen möchte ich auch kommunizieren. Ja, wen möchte ich anschreiben, bei wem möchte ich ein Like mal hinterlassen oder einen Kommentar. Und nicht alle, die ich dort sozusagen sehe, nicht alle haben etwas jetzt mit meiner jetzigen Fallstudie zu tun. Die sind trotzdem für mich sehr spannend. Beispielsweise folge ich einem deutschsprachigen Account von einer deutschen Muslimin. Die heißt Namika, die Schreiberin. Und sie ist eben eine deutsche Muslimin, irgendwie Familie konvertiert. Und sie macht auf sehr lustige Art und Weise, vor allem TikTok-Videos, die sie dann da so hochlädt, zu unglaublich vielen Tabuthemen. Ja, und ich finde dann so die Diskurse so spannend, die da drunter sind, weil sie das immer humorvoll macht. Also sie spielt dann irgendwelche Rollen, Themen von Rassismus über sexueller Missbrauch in islamischen Gemeinden bis hin zu Heuchelei und Doppelmoral im Hinblick auf Frauen und so weiter. Und sie trägt dann Kopftuch und wir sehen nie ihr Gesicht, weil sie immer eine Maske trägt. Also wir sehen nur ihre Augen. Und das finde ich sehr spannend, da gucke ich mir das an und viele andere Kanäle und folge auch weiterhin einfach dieser Modebloggerin, die ich ja komplett jetzt 4 Jahre begleitet habe. In ihrer Entwicklung, die eben heute kein Tuch mehr trägt, sondern das abgelegt hat.
Hast du mit ihr auch mal ein Interview geführt? Oder
hier kommen wir zu den Tücken des Daseins, wenn man eben in Popkultur unterwegs ist und dort forscht. Ja? Man kann Celebrities nicht immer ohne weiteres kontaktieren. Ja, man kann es schon machen. Das heißt nicht, dass die unbedingt immer antworten. Da muss man eben sehr kreativ werden in der Herangehensweise. Bis heute habe ich diese Bloggerin nicht gesprochen. Ich hatte ein wenig das Pech, dass sie quasi in der Zeit, in der ich in diese Forschung eingebogen bin, in diesem ein Jahr ist ihr Durchbruch so stark gewesen, sie hat fast 2 Millionen Follower oder sowas und diese Influencerin in der Modest Fashion Bewegung wurden ja sehr stark im englischsprachigen Raum von den großen Modelabels und Make-up-Labels angeworben. Da gab es Cover-Shootings für Vogue und. Jedenfalls haben diese großen Bloggerinnen auch immer Agenturen, die für sie arbeiten. Und sie reagieren selten, wenn man sie über Social Media so anschreibt. Also das kommt noch dazu.
Hast du das Gefühl, du würdest noch andere Ergebnisse erhalten, wenn du jetzt mit ihr ein Gespräch führen könntest? Oder denkst du, dass das Material, das du jetzt eigentlich hast, dass das für dich eigentlich ausreicht, um deine Fragestellung und deine Fragen zu beantworten?
Für meine Fragestellung reicht es, ne? Sage ich mal vorsichtig, denn wir wissen ja, wie das ist, wenn man jemanden spricht, das kann andere Ergebnisse zur Folge haben, also im Sinne von, was sie sagt, muss aber nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es wirklich Celebrities sind. Das heißt, wenn die eine Agentur haben, dann werden die auch gebrieft, wie sie sprechen, auch mit einer Wissenschaftlerin. Das war sicher zu Beginn ihrer Karriere nicht so. Die hat nämlich mit meiner Kollegin Rayna Lewis geredet. Rayna Lewis ist ja eine der ersten Forscherinnen vom Royal Fashion Institute oder vom Royal Institute of Art, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber sie ist so Mitherausgeberin von Fashion Theory, von diesem Magazin. Jedenfalls Rayna Lewis hat damals eben dieses Buch Islamic Fashion geschrieben und dafür hat sie auch mit ihr und mit diesen anderen Bloggerinnen geredet, aber da waren sie alle so ein bisschen am Anfang. Da waren die noch nicht die Superstars. Manche haben ja eigene Unternehmen, also vor allem die US-amerikanischen Bloggerinnen haben ja so ein richtiges eigenes Unternehmen rund um dieses Label. Die Bloggerin, die ich mir angucke, die ist noch mal so ein bisschen ganz abgrenzend und anders. Und das war für mich sehr spannend, wie sie nicht so ganz komplett in diesem US-amerikanischen Selbstbewusstsein, das ist jetzt mein Label, ich vermarkte das jetzt alles, aufgegangen ist. Das ist nämlich auch noch mal spannend anzugucken, die wirklich regionalen, geografischen und auch kulturellen Unterschiede hier. Also jetzt spreche ich nicht so richtig als Kulturwissenschaftlerin, aber doch, sagen wir mal so, medienkulturellen Praktiken und aber auch so auch die Geschichte von Migration und wie sich die Länder, in denen diese Frauen agieren, in denen sie leben, also nehmen wir jetzt England, Deutschland und die USA, wie sie sich dort eben innerhalb dieser Diskurse von Rassismus und Zugehörigkeit und auch das nationale Selbstverständnis verorten. Das ist nämlich doch nochmal sehr wichtig dann für die Forschungsfrage. Ob die Forschungsergebnisse dann immer anders sind, das ist noch eine andere Frage. Also ein bisschen deutet es an, dass eben die digitale Kultur dann doch nochmal einen eigenen Kulturraum geschaffen hat. Also, dass das Posing einer US-amerikanischen muslimischen Bloggerin gar nicht anders ist als das einer britischen, deutschen oder französischen oder holländischen Bloggerin oder einer aus Dubai beispielsweise. Aber möglicherweise die Diskurse und die Art und Weise, wie diese Diskurse unter diesen Postings geführt werden, die, würde ich sagen, gibt es regionale, nationale und so weiter Unterschiede. Aber erstmal nicht vom Visuellen her, auf den ersten Blick. Wenn man tiefer bohrt, gibt es immer Unterschiede. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Instagram eben für junge Frauen, die so im Lifestyle-Segment bloggen, ja, das ist ja auch etwas, was mich sehr interessiert, was machen die Frauen dort, dass das so ein Raum ist, den sie weitgehend selbst gestalten, soweit der Raum und der Rahmen, den ihnen da gewährt wird, das zulässt. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Frauen vor allem eben wieder traditionell weibliche Räume und Themen abdecken. Also, wie gestalte ich mich selbst? Wie gestalte ich mein Heim? Was ist mit meinem Mann, mit meinem Partner? Was ist mit meinen Kindern? Und wie verwirkliche ich mich beruflich? Und was mache ich mit meinem Körper? Also daher auch so diese starke Bewegung, die auch so in den Aktivismus so reingeht, der Body Positivity oder das Female Pain, also der weibliche Schmerz, aber sehr stark eben in diesem Lifestyle-Segment mit ganz vielen Angeboten für die verschiedensten Gruppen. Und da sind eben die Muslimen nicht anders. Da gibt es die Ökos, die Veganen, die Vegetarier, dann gibt es die so ein bisschen Hippie-Leben, die anderen, die komplett die Yuppies sind sozusagen. Und Le so Leute, die auch komplett auf Luxusartikel, Konsum, die nächsten machen Yoga, dann gibt es halt, was weiß ich, eben Aktivistinnen und so weiter, wo das alles sehr stark eben in diesen Lifestyle-Mode und so weiter, in dieses Segment so reingeht, ja. Aber um nochmal auf die erste Frage zurückzugehen, ja, ich bleibe noch weiter dran, denn das wäre für mich doch spannend. Also selbst das wäre für mich ein Forschungsergebnis, weil ich immer sage, alles, was wir beobachten, sei es jetzt im digitalen oder nicht digitalen Feld, ist für uns ein Forschungsergebnis. Denn das habe ich beobachtet. Wenn ein Interview nicht stattfindet, dann ist das ein Ergebnis, denn es gibt dann Gründe, warum das nicht stattgefunden hat. Eröffnet sich wieder ein ganz anderer Sinnzusammenhang und das ist eben wichtig, das sich klar zu machen. Ich habe beispielsweise eben über diesen wissenschaftskommunikativen Kanal von mir Kontakt zu der Lektorin, die das Buch dieser Bloggerin lektoriert hat, aufgenommen. Beziehungsweise ich kannte die schon als Journalistin, die schreibt für den Guardian und arbeitet für die BBC und ich sehe sie eben immer auf Instagram. Und da war die auch sehr hilfsbereit und hat mir noch ein paar Tipps gegeben. Und das ist vielleicht nochmal so die große Hürde, die man eben in dieser digitalen Kulturforschung auch nehmen muss, dass man eben Leute auch direkt anschreiben kann und dort trotzdem eine gewisse Professionalität und eine wissenschaftliche Distanz zu wahren. Das ist immer so eine Waagschale und es ist immer ein Aushandeln, wo kann ich zum Beispiel jetzt mehr schreiben oder gar nichts schreiben, wo beobachte ich nur, wo mache ich nur Screenshots. Ich folge beispielsweise auch einer holländischen Konvertitin, bei der ich immer nicht so sicher war, als sie jetzt bei dem Niqab-Verbot in Holland, also dem Gesichtsschleier, auch im Zusammenhang mit dem schweizerischen Verbot, sich selbst gefilmt hat, wie sie diesen Jilbab anzieht. Also das ist so eine Bekleidung, die Ganzkörper verhüllt ist, aber auch sich noch nicht Niqab angezogen hat. Und ich meine, wir sind in Corona-Zeiten, deshalb habe ich mich gefragt einmal, wie die Leute da, die Follower und auch überhaupt, man muss ja nicht ein Follower sein, man kann ja auch so einfach konsumieren und gucken, wie die darauf reagieren würden. Die hat sich halt dabei gefilmt und auch so dazu geschrieben, dass nichts passiert ist. Und ich habe mich dann so gefragt, natürlich ist nichts passiert, denn wir haben Corona, alle tragen eine Maske. Nobody cares, dass du dein Gesicht verschleiert hast. Und ich habe mich dann gefragt, das ist dann manchmal schwer abzuwägen, ist das jetzt als komplette Inszenierung nur für dieses Posting gemacht worden? Oder trägt sie das jetzt immer? Denn ich folge ihr schon seit einem Jahr und das hat sie nie getragen. Ganz im Gegenteil, sie hat immer gesagt, sie kann ihr Kopftuch unter dem Hals nicht zusammenbinden, sondern aufgrund irgendeiner Hautreaktion oder so. Und sie würde es jetzt immer offen lassen, wofür sie dann immer kritisiert wurde. Und plötzlich ist sie in dieser Verhüllung mit der Gesichtsverdeckung. Und ich konnte das auch weder aus ihren Captions noch aus diesen Diskussionen erkennen. Und das sind halt so die Grenzen für mich, die ich erstmal so akzeptiere und erstmal so die Diskurse beobachte, die unter diesem Posting stattfinden. Und das ist super spannend, finde ich, dass hört eigentlich nie auf, spannend zu sein, neben diesen visuellen Inszenierungen, was wird da eigentlich diskutiert. Und das ist meines Erachtens eigentlich, zumindest für die muslimische Community, ist das so das Bahnbrechende, dass dort geredet wird. Das ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und das ist halt auch wirklich auch wert, forschungspraktisch und auch vom Forschungsinteresse, weil es hat so eine gesellschaftspolitische Dimension, diese Dinge auszuarbeiten, rauszuholen. Und auch zu kommunizieren, weil das quasi dann für das Selbstbild ja auch interessant ist. Aber auch für unsere Wahrnehmung von bestimmten Gruppen zu erkennen, dass es halt eine gewisse Vielfalt auch gibt, die sonst eben in traditionellen Medien nicht sichtbar sind.
So, wir sind schon bei unserer zweiten und letzten Runde von Podcast-Spiel angekommen und ich bitte dich, die Sätze wieder ohne lange zu überlegen zu beenden. Wenn es auf dieser Welt nur noch Kulturwissenschaftlerinnen gäbe,
würde ich auf jeden Fall Ticket zum Mars buchen.
Die Trennung online und offline ist für mich
ambivalent.
Und schon kommen wir zu unserer letzten Frage. Was rätst du deinen Studierenden, wenn sie im digitalen Raum forschen wollen?
Kopf aufmachen, Augen aufmachen, immer schön notieren, wie man auch sich selbst dabei bewegt. Stillhalten und beobachten in der ersten Phase.
So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Liebe Fatma, ich danke dir, dass du heute mit mir über deine Forschung gesprochen hast. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr das nächste Mal über Internetforschung nachdenkt, euch an diese Podcast-Folge erinnert.
Ja, unbedingt. Wir sind unvergesslich. Ich danke euch auch.
Das war Feinfühlig, das Kolloquium zum Hören am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Freiburg.